ist etwas, was mich schon sehr lange beschäftigt, umtreibt, was ich ein Stück sagen möchte. Wobei ich merkte, dass bei der Vorbereitung heute auf verschiedenen Dingen, dass es wahrscheinlich jemandem auch nicht gefällt, wenn ich das so sage. Muss auch sagen, ihr könntet dran Anstoß nehmen. Wobei das Wort Anstoß ja eine doppelte Bedeutung hat für meine Begriffe. Es ist einmal, meint Anstoß ist ärgerlich, das kann man nur ablehnen, der spinnt einer, der ist übergeschnappt, der übertreibt maßlos, der diskreditiert andere oder sonst was. Ein Anstoß kann aber auch heißen, das stößt mich auf etwas Neues, was ich bisher so nicht gesehen habe. Erstmal anders, unbequem vielleicht. Bisher konnte ich so nicht sehen, aber es könnte auch von Gott sein und es könnte mich in Bewegung bringen und könnte mich auch weiterbringen. Auch in diesem Sinne könnte es ein Anstoß sein. In welchem Sinne jetzt, weiß ich nicht. Wir sind im April und da lebt unsere Kirche vom Kirchenjahr her vor Pfingsten. Das ist eine sehr banale Aussage, die kann man alle Jahre wieder treffen. Die Frage ist, was wäre, wenn das unabhängig vom Kirchenjahr gilt, diese Aussage? Also wenn die meisten Pfingstlieder, die wir in unserem Gesangbuch haben, wenn sie recht hätten, die bitten ja alle erst, dass Pfingsten geschehen soll. Herr, lass Pfingsten werden, sende deinen Geist, komm, Heiliger Geist. So hat kein Gläubiger im Neuen Testament nach Pfingsten gebetet, nicht ein einziger, jedenfalls nicht für sich selber, höchstens für andere, die den Geist nicht hatten, aber sonst gibt's das im Neuen Testament nicht. Und offensichtlich hat sich da im Laufe der Zeit etwas verändert daran. Das ist jetzt schon 3 Jahre her, da war ich Frühjahr 2010 auf einer Zurüstung für geistliche Leiter und da war ein Mann aus Kanada zu Gast. Mit einem unaussprechlichen Namen, Gerhard Dutois oder so ähnlich. Ich kann nicht Französisch. Eigentlich war der nichts weiter. Der hat ganz schlicht geredet, ganz einfach, rhetorisch, überhaupt keine Meisterleistung. Es hat einem dann nichts vom Hocker gerissen, so vom Inhalt her zunächst mal. Es war eigentlich nichts. Nur eins brachte er mit und das war die Gegenwart Gottes. Und das war was Einzigartiges, was ich so in der Weise selten erlebt habe bisher in meinem Leben. Es ist ein Mann des Gebetes und er hat auch über Gebet gelehrt. Vor allem aber verbringt er selber sehr viel Zeit im Gebet. Ich vermute, die meiste Zeit seines Dienstes betet er nur. Ansonsten ist er ganz einfach. Oder tut so, als wäre ganz einfach. Von seiner Verkündigung ist mir nichts im Gedächtnis geblieben, eigentlich nur seine Art und eine Sache, die mich seitdem nicht mehr loslässt. Und das sitzt mir wie so ein Stachel im Fleisch. Das ist ein Traum, den er erzählt hat, den mal ein anderer Prediger hatte und den er zitiert hat. Und das begleitet mich seitdem. Neulich war ich zu einem Gebetstreffen, da zitierte wieder jemand diesen Traum und sagte, wo hast du den her? Ich will mal wissen, wer das war, der das geträumt hat. Und sie konnte mir ein Buch nennen, in dem das steht, diese Person, und ich habe mir es bestellt und gelesen. Jetzt habe ich die Quellen. Ich konnte es nochmal nachlesen. Geträumt hat das ein presbyterianischer Prediger, Duncan Campbell. Kennt ihn nicht? Er hat eine Rolle gespielt bei einer Erweckung der 1940er und 50er Jahre auf einer Inselgruppe westlich von Schottland. Da muss es eine ziemlich beeindruckende Erweckung gegeben haben. Und er war dort dabei. Und dieser Mann hatte einen Traum. Und in dem Traum ging er in eine kleine Stadt, auf eine der Inseln, und bemerkte vor der Stadt eine große Menschenmenge, die da sich versammelt hatte, und die hörte jemanden zu, und der predigte Gottes Wort. Und er ging näher und hörte, wie dort Gottes Wort verkündigt wurde, erkannte aber den Prediger nicht. Irgendwas war merkwürdig. Und dann dämmerte ihm, dass das kein gewöhnlicher Prediger war, sondern der Teufel. Und schlussendlich löste sich die Menschenmenge auf. Und dann ging er in seinem Traum auf den Teufel zu und sagte, du bist der Teufel, nicht wahr? Sagt er, ja, da bin ich. Dann fragt er, wieso predigst du das Evangelium? Warum verkündigst du das Wort Gottes? Die Antwort, und die sitzt mir so tief drin. Weißt du denn nicht, dass es meine stärkste Waffe ist, das Wort Gottes ohne die Salbung des Geistes zu verkünden? Siehst du, der Buchstabe tötet, aber der Geist gibt Leben. Das beschäftigt mich seitdem. Die stärkste Waffe des Teufels ist, das Wort Gottes ohne die Salbung des Geistes Gottes zu verkünden oder vielleicht verkünden zu lassen. Ich halte das für einen prophetischen Traum. Und er bringt für mich etwas ganz Zentrales, ungemein scharf auf den Punkt. So scharf, dass es kaum zum Aushalten ist. Und ich mir auch nicht traue, das in der ganzen Schärfe zu sagen. Die Bibel sagt, das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes. Und sie sagt, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es Seele und Geist scheidet und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Viele Leute wissen nicht einmal, dass Seele und Geist was Verschiedenes sind, geschweige denn, dass sie geschieden werden müssen, weil wir fast nur noch ein Christentum auf der seelischen Ebene haben. Ich kann das jetzt nicht weiter vertiefen, aber wir wissen vielleicht, wenn ich ein stumpfes Messer oder Schwert habe, stumpf, und ich fahre hier lang genug über die Hand damit, dann bildet sich mit der Zeit Hornhaut. Und die Hornhaut, die kann dann so stark werden, dass da kein Messer mehr irgendwas ausrichten kann. Das kann man so trainieren mit einem stumpfen Messer. Und so bewirbt das Wort Gottes ohne das Leben des Geistes, ohne dass es in der Vollmacht und in der Kraft des Geistes verkündet wird, das Wachsen einer geistlichen Hornhaut auf den Herzen der Hörer. Und so werden sie immer härter und unempfindsamer Gott gegenüber. Oder mir ist ein anderes Bild eingefallen, wenn ich bestimmte Erreger verdünne und etwas entschärfe, dann dienen sie zur Immunisierung. Wir nutzen das für Impfungen. Und ich frage mich, ob das nicht häufig auch mit dem Evangelium so geschieht und gemacht wird. Dass es so verdünnt weitergegeben wird, dass es höchstens noch eine Immunisierung gegen Gottes Wort bewirkt. Mich persönlich lässt seit der Wende ein Gedanke nicht los, auf dem ich ziemlich allein stehe. Dieser Gedanke ist, der Religionsunterricht könnte ein wirksames Programm zur Grundimmunisierung gegen das Evangelium sein. Es wird vorsichtig informiert und abgewogen und angepasst und relativiert und verglichen, sodass es in die Gesellschaft und in den Lehrplan passt. Es wird im Übrigen als Schulfach abgehakt und missioniert werden darf ja dort nicht. Das wäre ein Missbrauch des Religionsunterrichts und würde entsprechend geahndet werden auch. Und mein persönlicher Eindruck oder Erfahrungshorizont ist vielfach, als Schulfach hat es eher die Wirkung einer geistlichen Immunisierung. Ich will damit denen nicht etwas absprechen, denen Gott wirklich eine Berufung für einen Religionsunterricht gegeben hat. Und die gibt's und die tun das im Segen und das ist wunderbar und da bin ich auch sehr dankbar und das erkenne ich an. Ist doch jetzt nicht mein Thema Religionsunterricht. Es geht um uns oder es geht um mich. Und da frage ich mich immer wieder mal oder oft, was machen wir eigentlich? Oder was mache ich eigentlich? Ja, wir beschäftigen uns und andere auf fromme Weise, das ist keine Frage. Und wir sind sehr fleißig und gründlich dabei, ich jedenfalls. Aber wo ist da Gott dabei? Also wo redet und handelt er? Und ich denke oft, dass wir bloß noch so ein Christentum in homöopathischer Verdünnung haben. Und ich selber halte nichts von Homöopathie. Da ist vom Ursprung nicht mehr viel drin. Und ich möchte und brauche Substanz, die wirkt. Jedenfalls geschieht im Geistlichen nur was, wenn Substanz da ist, geistliche Substanz, wenn göttliche Wirklichkeit da ist, Gegenwart Gottes. Die stärkste Waffe des Teufels ist, das Wort Gottes ohne die Salbung des Geistes zu verkünden. Was ist die Salbung? Die ist ja jetzt nicht, einen frommen Glanz auf die Oberfläche zu geben. Es sind auch nicht salbungsvolle Reden gemeint, so frommer Schmalz. Ich finde das was Furchtbares. Bei der Salbung geht es um etwas Fruchtbares. Salböl ist unter Bibelsymbol für den Heiligen Geist. Es wurden Könige gesalbt und Priester und Propheten. Gesalbt wurde auch die Stiftshütte der Tempel mit den Einrichtungsgegenständen. Und es ist interessant, wenn man das liest im zweiten Mosebuch, Kapitel 40, da wird die erst eingerichtet, die Stiftshütte, und zwar von innen nach außen. Die Reihenfolge finde ich durchaus interessant, von innen nach außen. So wird im Neuen Testament auch Gemeinde gebaut, von innen nach außen. Die Volkskirche machen es genau umgekehrt. Die bauen von außen nach innen. Aber nachdem alles von innen nach außen fertig war in der Stiftshütte, musste sie noch gesalbt werden, damit sie im Dienst Gottes stehen konnte. Und dann lesen wir, kam die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Die kam so stark, dass man erstmal nicht mehr in die Stiftshütte rein konnte. Hat auch was zu sagen. Was ist die Salbung bei Menschen? Sie ist die göttliche Bevollmächtigung und Ausrüstung durch den Heiligen Geist. Es geht dabei nicht um die Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Die Könige und die Priester, Propheten, die gesalbt wurden, die gehörten zum Volk Gottes. Das war keine Frage. Die waren gläubig und alles. Das steht da nicht zur Debatte, sondern es geht bei der Salbung um göttliche Bevollmächtigung, um in Gottes Auftrag ausführen zu können, in Gottes Vollmacht. Jesus war so gesalbt. Er sagt, der Geist Gottes ist auf mir, der Geist des Herrn, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen. Und Petrus fasst es so, Jesus war von Gott gesalbt und zog umher und so weiter. Es gibt mehrere Stellen. So wie die Stiftshütte gesalbt werden musste, damit sie Trägerin der Gegenwart Gottes sein konnte. So musste Jesus gesalbt sein. Und so muss der Tempel des Heiligen Geistes, also die Gemeinde, gesalbt sein, um Trägerin der Gegenwart Gottes sein zu können. Genau das war im Neuen Testament der Fall, wenn ich das so lese. Dort bekamen es Menschen, die in die Gemeinde kamen, mit Gott zu tun. Nicht bloß mit den Menschen, die da waren, das auch, aber sie bekamen es gleichzeitig mit Gott zu tun. Steht mal, sie fallen auf der Knie und erkennen an, Gott ist unter euch. Solche Dinge passierten da. Und sie führten Menschen, die Christen führten andere Menschen in die Gegenwart Gottes. Nicht nur zu einer Kirche. Im ersten Johannesbrief lese ich, dass die ersten Christen sogar eine Salbung hatten, die sie lehrte, die sie die Dinge Gottes erkennen ließ und die zur geistlichen Unterscheidung befähigte. Wie die Salbung euch lehrt, so ist es richtig, so bleibt dabei, sagt Johannes. Und wenn der Menschen etwas sagten, dann gab es in denen, die gesalbt waren, diese innere Resonanz. Jawohl, das ist von Gott, das haben wir von Gott auch schon so erkannt, das hatten wir schon so, wussten es im Grunde genommen schon. Jetzt ist es vielleicht nochmal klarer und nochmal bestätigt, aber wir können das bestätigen. Wir haben das schon in uns, also das lebt schon in uns. Die Salbung hat uns das schon klar gemacht und sie bestätigt es in diesem Augenblick. Oder aber es kam die Klarheit, nee, das ist nicht von Gott, das ist jetzt antichristlich, was sie gerade sagen. Oder das ist dämonisch oder das ist nur menschlich, wie auch immer. Die Salbung hat sie gelehrt, das war klar. Und so verkündigte in Paulus seine Botschaft nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, lese ich im 1. Korinther. Und wenn ich das Griechisch lese, dann kann man das übersetzen Er hat es verkündigt mit der Aufweisung, mit dem Nachweis, mit dem Vorzeigen, mit der Darstellung und Demonstration des Heiligen Geistes, mit einem Ziel, damit der Glaube, euer Glaube, nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Das heißt, Menschen kamen mit der Kraft Gottes in Berührung, deshalb glaubten sie. Nicht, weil sie irgendwas Überzeugendes, menschlich gut, logisch Aufgebautes hörten. Sie kamen mit Gott in Kontakt, als Paulus verkündigte. Und wenn hinter einer Verkündigung nicht die Kraft Gottes stand, hat Paulus das nicht anerkannt. Er sagt, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Die Worte der Leute interessieren mich nicht, was die sagen. Ich will sehen, ob die Kraft dahinter ist. Und wenn nicht, hat es keine Bedeutung. Das war Paulus. Und er hat es gemerkt, ob und wie hinter einer Verkündigung Gott stand und ob die Hörer von Gott erwählt waren. 1. Thessalonicher 1, er merkt es daran, ich habe euch das nicht allein das Wort gesagt, sondern es kam in Gottes Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Und daran hat er gemerkt, Gott ist hier am Werk, das sind von Gott erwählte Menschen, hier ist Gemeinde Gottes, hier ist nicht nur ein menschliches Unternehmen, das war feststellbar. Die stärkste Waffe des Teufels ist, das Wort Gottes ohne die Salbung des Geistes zu verkünden. Mich lässt es nicht los. Mich lässt es nicht los in Bezug auf meine Verkündigung. Und ich beziehe es zunächst nur auf mich. John Wesley sagte mal, hat sich jemand beschwert, hat sich jemand bekehrt, wenn nicht, war die Predigt auch nicht viel wert. Theo Lehmann zitiert das öfter, ja. Und dieses Kompliment am Kirchenausgang, es war schön, Herr Pfarrer, muss nicht unbedingt ein geistliches Statement sein, dass da wirklich Gott geredet hat. Also wenn etwas menschlich fromm anerkannt ist, bedeutet das noch lange nicht, dass es die Anerkennung des Himmels hat oder dass Gott dazu steht oder dahinter steht. Ich selber liebe keine Beschwerden, wenn sich Leute über mich beschweren oder so als Mensch, aber es gibt ja auch nicht so sehr viel und es gibt noch weniger Bekehrungen. Was mache ich? Was machen wir? Die stärkste Waffe des Teufels ist, das Wort Gottes ohne die Salbung des Geistes zu verkündigen. Ich kriege das nicht los. Ich kriege es nicht los in Bezug auf meine Verkündigung. Ich kriege den Satz auch nicht los in Bezug auf die normale Verkündigung, die wir in der Regel so erleben. Mich lässt es auch nicht los, dieser Satz in Bezug auf unseren Glaubenskurs. Was können wir tun? Die Salbung kann nur Gott geben. Wir können nur darum bitten. Und dafür sind wir hier zusammen zum Gebet. Ich finde es hochinteressant, dass die Jünger Jesus nur an einer Stelle mal gebeten haben, sie etwas zu lehren. Soweit ich jetzt mich erinnere, nur eine Stelle. Sie haben ihn nicht gebeten zu lehren, wie man Theologie treibt. Er musste ihnen nicht beibringen, wie man predigt. Das hat ihn nicht interessiert. Die wollten auch nicht von ihm wissen, wie man wirkungsvoll evangelisieren kann. Sie haben ihn nicht gebeten, sie zu lehren, wie man die Kranken heilt. Sie haben ihn nicht gebeten, sie zu lehren, wie man Dämonen austreibt oder Wunder tut. Sie haben ihn nicht gebeten, dass sie bei ihm Seelsorge und Psychologie lernen können. Nur eins. Herr, lehre uns beten. Das war das Einzige. Sagt mal einer, nachdem Jesus gebetet hat. Und offenbar merkten die Jünger, daran hängt's. Bei Jesus kommt alles aus dem Gebet. Aus dieser Gottesbeziehung, die er dort im Gebet pflegt, fließt alles, was Jesus sagt und tut. Wenn wir das haben, haben wir alles. Dann haben wir Theologie, dann können wir predigen, dann können wir Wunder tun, dann können wir Kranke heilen, dann können wir Dämonen austreiben, dann können wir Seelsorge treiben, alles. Das brauchen wir dann nicht lernen. Wenn die Kraft Gottes so kommt, wenn wir so in dieser Gottesbeziehung sind. Jesus sagte, was er Gott sagen hörte. Er tat, was er Gott tun sah. Das Johannesevangelium beschreibt das öfter mal. Jesus tat den Dienst unter der Salbung Gottes. Und er gab den Jüngern den Befehl, das war keine Empfehlung. So, wenn ihr jetzt noch keine Lust habt, wartet mal ein bisschen, wenn ihr Lust habt, dann macht mal los und bezeugt mich. Sondern er gab den Befehl zu warten, bis sie das auch hatten, bis die Kraft Gottes auf sie kam durch den Heiligen Geist, bis sie die Salbung empfangen, ehe sie losmarschieren. Und er hat ihnen gesagt, als er über Gebet lehrte, als Antwort, lehre uns beten, wenn nun ihr, die ihr Böses seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Da haben wir wieder das Gebet. Und sie haben vor Pfingsten, waren sie zusammen haben, gebetet, steht da. Gott gelobt und gebetet. Und wenn wir mal schauen, womit die Seligpreisungen bei Matthäus anfangen, da denke ich, ist die erste Seligpreisung auch die grundlegende oder die, die die Voraussetzung ist für alle anderen. Da sagt Jesus, selig sind, die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und wenn ich das ausführlicher übersetze, dann steht da, zu gratulieren ist den Bettelarmen. Es gibt zwei Worte für arm im Griechischen. Das Wort meint hier bettelarm, also nichts beitragen können, nichts an der eigenen Lage ändern können, nicht arbeiten können, dann doch ein bisschen Geld und über die Runden kommen und so, sondern bettelarm. Zu gratulieren ist den Bettelarmen in Bezug auf den Geist. Also die, die wissen, dass sie von Gott alles erbitten und empfangen müssen, die nichts in sich selber haben und nichts aus sich selbst heraus können, sondern die 100% auf Gott und seine Gaben angewiesen sind und das wissen. Denn ihnen ist die Königsherrschaft der Himmel. Das steht in der Gegenwart, nicht erst das wird ihnen mal sein, sondern das ist ihnen jetzt schon. Das heißt, sie leben jetzt in diesem Reich. Sie können das Reich Gottes sehen, wie Jesus mal sagt, wenn du nicht von neuem geboren bist, von oben kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Daraus schließe ich, wenn du von oben geboren bist, von neuem kannst du es sehen, dann kriegst du es mit. Sie können dieses Reich repräsentieren und verkündigen, so dass andere in dieses Reich hineinkommen. Selig sind, die geistlich arm sind, denn ihnen gehört, ihnen ist das Himmelreich. Geistlich arm, ganz auf Gott angewiesen. Ohne ihn, ohne seine Gegenwart, ohne die Salbung des Geistes geht nichts los. Jedenfalls nichts, was vor Gott irgendeine Bedeutung hat. Für Menschen kann es viel Bedeutung haben, aber das vergeht. Gibt es so den Slogan, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Aber ehe wir etwas für Gott anpacken können, das heißt immer auch mit Gott tun können, müssen wir es anbeten, also im Gebet empfangen. Ohne Jesus können wir nichts tun, jedenfalls nichts für Gott und mit Gott. Das gilt in gleicher Weise für Gottes Geist. Also ich könnte genauso sagen, ohne Gottes Geist können wir nichts tun, weil er jetzt auf der Erde das tut und weiter tut, was Jesus getan hat. Das ist sein Nachfolger. Die stärkste Waffe des Teufels ist das Wort Gottes, ohne die Salbung des Geistes zu verkünden. Und die stärkste Waffe der Christen ist das Gebet. Und die größte Möglichkeit der Christen ist der Heilige Geist. Und die wirksamste Kombination, die es gibt, ist die von Wort Gottes und Geist Gottes. Dass das zusammengeht. Es gehört zusammen. Noch da gilt, meiner Meinung nach, was Gott zusammengefügt hat, sollte Mensch nicht scheiden. Und er hat Wort Gottes und Geist Gottes zusammengefügt, dass es in Einheit kommt und ergeht und geschieht. Und Christen heißt er übersetzt die Gesalbten. Auf Deutsch sind Christen die Gesalbten. Also Gott hat die Salbung des Geistes für uns vorgesehen. Und die Jünger waren dafür bekannt, dass sie diese Salbung hatten. Deshalb nannte man sie Christen. Apostelgeschichte 11. Ja, soweit mal als Anstoß zum Beten und vielleicht überhaupt für unseren Dienst und wie wir die Dinge angehen.